Hallo und herzlich willkommen zu Stevinho und Barlos WM Podcast Nummer 11. Steve ist wieder zurück. Hallo.
Hallo, Georg.
Wie war dein Hurricane Festival?
Du, anstrengend. Ich sag's dir, es ist einfach anstrengend.
Wie viele Hurricane-Wortwitze gab's?
Jährlich. Also, die sterben niemals aus, glaube ich.
Okay, gut.
So ist das. Ja, meine Stimme ist im Arsch, weil ich eine Übernachtung hatte mit einer Klasse und so viel gebrüllt habe, aber positiv. Wir haben um 12 Uhr eine Sporthalle abends und haben noch Spiele gemacht.
Ja.
Und dann ist meine Stimme komplett eskaliert, als Toni Kroos das 2-1 für Deutschland geschossen hat.
Oh Gottes Willen, das war ein Spiel, ne?
Ja, das sage ich dir. Wahnsinn.
Und eigentlich haben sich die Spiele, ich habe das gestern schon mit meinem, gestern habe ich Afrop als Gast gehabt, da haben wir schon darüber gesprochen, dass ich
du
eigentlich...
Du hast Afrop als Gast gehabt, wie cool ist das denn?
Das ist geil, ne?
Du kennst ja wirklich jeden, Georg.
Ja, ja, so fast.
Du hast Afrop als Gast gehabt.
Mein Superstar-Gast war das. Jedenfalls, da haben wir darüber gesprochen und da habe ich gesagt, dass halt, er konnte es nicht sehen, weil er mit seiner Tochter im, Mary Poppins oder so, im Musical sein musste. Und da habe ich gesagt, dass die beiden Spiele eigentlich gegen Mexiko und Schweden sehr ähnlich waren und dass in Anführungsstrichen alles, was schieflaufen konnte, bei Mexiko schiefgelaufen ist und sich nichts gebessert hat, also ergebnismäßig. Und alles, was glücklich gehen konnte, im Schwedenspiel glücklich gelaufen ist, sodass man halt 3 Punkte geholt hat. Und jetzt steht das Spiel gegen Südkorea an. Und bevor wir anfangen, von den Spielen von gestern und auch heute zu reden, habe ich überhaupt die richtigen Ergebnisse eingetragen. Ich hoffe, ich habe die richtigen Ergebnisse eingetragen. Bevor wir davon reden, eine nette Randnotiz, nämlich wir spielen ja gegen Südkorea. Und bei Südkorea spielt Heung-Min Son, den wir aus der Bundesliga kennen, der bei Tottenham spielt. Der hat seinen Militärdienst noch nicht geleistet. Und die Südkoreaner sind alles andere als freundlich oder alles andere als zuvorkommend, wenn es darum geht, Sportlern zu ermöglichen, den Militärdienst nicht zu leisten. Mit anderen Worten, du wirst eingezogen. Die einzigen Ausnahmen sind, und diese, da gab es eine Diskussion mit vielen fälschlichen Informationen, die ich gelesen habe über die letzten Tage, nicht, wenn du bei der WM weiterkommst. Selbst wenn Korea Weltmeister werden würde, würde das nicht bedeuten, dass die koreanische Mannschaft nicht zum Wehrdienst müsste. Die Ausnahme gab es nur 2002, das, glaube ich, das Erreichen der K.O.-Runde für die Fußballmannschaft bedeutet hat, dass sie den Militärdienst nicht leisten müssen. Allerdings haben sich alle möglichen anderen Sportler in Südkorea dann beschwert, die ähnlich weit gekommen sind in anderen oder in ihren respektiven Turnieren für den Sport und gesagt haben, das ist unfair. Wir haben das Halbfinale erreicht in unserer Sportart, wir müssen zum Wehrdienst und die erreichen gerade mal irgendwie die Runde der letzten 8. Die sind dann nachher noch weitergekommen, aber der ursprüngliche Deal war, dass sie die Runde der letzten 16, glaube ich, erreichen und dafür dann nicht zum Wehrdienst müssen. Und jetzt ist es so, dass der Asia Cup, also das Pendant, glaube ich, zur Europameisterschaft oder die Asia Games, meine ich, oder so sind es, die ihm die Chance geben, im Falle eines, glaube ich, Medaillengewinns, nicht Titelgewinns, aber Medaillengewinns, sich zu qualifizieren. Und ich meine, 2014 hätte Son die Möglichkeit gehabt, quasi ein Ergebnis zu holen, ich weiß gar nicht, bei welchem Turnier das war, mit dem er nicht zum Wehrdienst gemusst hätte. Warte mal, ich guck mal, ob ich das auf die Schnelle finde. Finde ich gerade nicht. Er konnte aber nicht teilnehmen, weil ihm, glaube ich, damals noch entweder Leverkusen oder Hamburg verweigert hat, teilzunehmen. Und dadurch wird er jetzt, wenn nicht noch ein Wunder passiert, wohl wahrscheinlich zum Wehrdienst gehen müssen oder alternativ nicht mehr in seine Heimat Korea zurückkehren können. Und die Koreaner sind da wohl, die verstehen da gar keinen Spaß.
Das klingt ja schon fast, als würden wir von Nordkorea reden.
Bei Drückebergern verstehen die gar keinen Spaß. Und es gibt einen ziemlich langen Post dazu auf Reddit, wo einer, der selber Koreaner ist und zurzeit Wehrdienst leistet, zusammenfasst, was da die verschiedenen Konditionen sind. Aber das ist verdammt interessant, finde ich. Denn es könnte tatsächlich passieren, dass der spielt bei Tottenham, der spielt bei keiner kleinen Mannschaft, mit Harry Kane zusammen, sind in derselben Mannschaft. Und der ist im Moment richtig viel wert. Ich könnte mal kurz gucken auf Transfermarkt. Transfermarkt.de, ich glaube 40, 50 Millionen dürfte er bestimmt sein. Son. So, mal gucken, ob ich den jetzt finde. Nee, Moment. Gott, du weißt auch nie, wie genau die Namen dann geschrieben sind. Guck mal bei Tottenham, da werden wir ihn im Kader finden. Das ist halt megamäßig interessant, weil die Vorstellung, dass jetzt jemand einen Transfer anbahnen könnte von diesem Spieler oder es um eine Vertragsverlängerung geht oder so, ziemlich obsolet sein könnte, wenn er möglicherweise, ich glaube, 2 Jahre zum Wehrdienst muss. Der ist 25 Jahre alt und im Moment hat er einen Marktwert von 50 Millionen Euro.
Glaubst du nicht
Euro.
Wirklich, dass der dann wieder ins Land zurückkehrt? Also da würde ich doch eher darauf verzichten, nach Korea, der wurde sowieso in England. Würde ich lieber darauf verzichten, als dass ich da 2 Jahre irgendwie meine Karriere unterbreche.
Du würdest aber, das mit Sicherheit machen, aber...
Ja, ich würde das mit großer Sicherheit.
Weiß nicht, ob das jeder Koreaner machen würde. Ich weiß auch nicht, ob das jeder Deutsche machen würde, wenn du die Wahl hast, irgendwie zu sagen, ich muss 2 Jahre Wehrdienst in Deutschland leisten, bin woanders gerade Sportler, 2 Jahre auf die Karriere verzichten oder alternativ darf nie wieder zurück in mein Heimatland.
Ja gut, aber vielleicht kann man ja einfach den Wehrdienst dann nach der aktiven Karriere. Ich meine, was bedeutet denn für eine Fußballkarriere eine Auszeit von 2 Jahren? Danach kannst du dich sportlich beerdigen lassen.
Du, mir musst du das nicht sagen. Also von mir aus gibt es da irgendwie jede Unterstützung.
Für dich wäre das okay, sagst du.
Nee, für mich gibt es jede Unterstützung zu sagen, lass den seine Karriere beenden und danach von mir aus zum Wehrdienst gehen.
Ja, das klingt doch logisch.
Aber
ich verstehe einfach, warum das da so komisch gehandelt wird, ist schon ein bisschen seltsam, oder?
Ja, gut, aber mit Wehrdienst und diversen Ländern, da kennst du doch vermutlich den ein oder anderen Türken in Deutschland, der sich freigekauft hat für teuer Geld, um nicht zum Wehrdienst zu müssen und so weiter und so fort. Aber sprechen wir über die Spiele.
Polen. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen was Deutsches mit dir reden, auch wenn da wieder Leute meckern, dass wir nicht genug über die anderen Spiele reden, aber es ist nun mal das, was die Welt bewegt oder was uns Deutsche bewegt.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch nicht darüber gesprochen.
Ich bin dann da sehr emotional. Ich bin da nicht so analytisch und nüchtern wie du teilweise, wobei ich selbst bei dir das Gefühl hatte, irgendwie nachdem ich dann auf Twitter geguckt habe, dass selbst du irgendwie mit den Nerven nach dem Spiel am Ende warst.
Aber alter Vater, du darfst mich nicht, also was heißt nicht ansprechen, ist jetzt übertrieben während des Spiels, aber ich habe das geguckt und meine Laune wurde echt immer mieser, also nicht ja, wirklich wütend oder so, aber so eine Enttäuschung irgendwie, dass du dir denkst, oh Mann, jetzt scheiden die irgendwie nach der Vorrunde aus als amtierender Weltmeister. Du hast dich irgendwie darauf gefreut, vielleicht noch ein paar K.O.-Spiele zu sehen und jetzt ist das Ding möglich, also möglicherweise siehst du ein drittes Spiel, das keine Bedeutung mehr hat. Ja. Ne, das war ja durchaus möglich.
Ich meinte aber auch erst danach, weißt du, ich bin immer sehr, sehr emotional und teilweise auch mal eine Brille für Werder oder für die Nationalmannschaft aufhat. Und da, ich glaube, ich bin da weniger analytisch und neutral als du. Aber du hast gerade gesagt, und da tingelte mein Stevenio-Sinn, sie hätten im zweiten Spiel so viel mehr Glück gehabt als im ersten.
Ja.
Also vor der 90. Minute habe ich irgendwie den Fußballgott verflucht, ja, dass als der Brand das Ding wieder an Pfosten setzte und wir wirklich beste Chancen irgendwie verdoppelt haben. Ich habe gedacht, wie viel Pech kannst du denn noch haben? Und die gelb-rote Karte für Boateng habe ich auch so gedacht, ach scheiße, es läuft irgendwie alles nicht, wir haben wieder so viel Pech. Und man darf auch nicht vergessen, ne? Also ich fand subjektiv, meine Sichtweise, ich fand, wir haben gegen Schweden einfach noch, gerade in der zweiten Zeit, noch mehr auf ein Tor gespielt. Mhm. Also es war ja wirklich
so ein Sturmlauf. Und das Geile war, Ballbesitz.
Als der Boateng gelb-rot bekam, habe ich gedacht, okay, das Ding ist jetzt gelaufen.
Ja, habe ich auch gedacht.
Jetzt fangen wir noch, genau, also es war für mich war das erledigt im Kopf, jetzt fangen wir noch irgendwie, können wir noch ein Duseltor, so typisch deutsch so jetzt momentan, verlieren 1-2 und sind sicher ausgeschieden, das wäre so typisch, obwohl wir quasi 90 Minuten auf ein Tor gespielt haben.
Wobei jetzt 1-1 oder 1-2 hätte wenig Unterschied gemacht. Klar, die theoretische Chance bei einem 1-1
richtig,
ist noch da.
Sehe ich halt hundertprozentig genauso, aber weißt du, das war so, habe ich es in dem Moment gedacht. Und das Geile war, die haben sich dann so 1 Minute geschüttelt, dann hatte Schweden so eine Mini-Chance. Und dann spielen die einfach weiter, als wären die noch 11 gegen 11. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Da siehst du überhaupt nicht, wer da ein Mann weniger ist. Also, da kam mir auch, also da gab es ja wirklich, ich habe auch auf Twitter geschrieben, ich bin da völlig eskaliert, irgendwie, ich liebe euch alle und hochverdienter Sieg. Und dann kam ja wirklich ein paar, also das war auch geil.
Es war auch verdient, aber es war ja glücklich. Natürlich, wenn du in der 95.
Ja, klar, wenn du in der 95. ist es immer glücklich, keine Frage. Aber gleich vielleicht noch 1-2 Worte zu Public Viewing, das würde dich auch interessieren, glaube ich. Aber ganz kurz zu dem Spiel. Ich finde, es war hochverdient. Und ich finde, man kann auch nicht sagen, man kann einfach nicht sagen, dass Schweden dieses Unentschieden verdient gehabt hätte, geschweige denn den Sieg. Du kannst nicht, ja, aber die Deutschen haben den Sieg nicht verdient. Und wenn du da 95 Minuten ein Tor machst, ist es immer.
Die Deutschen haben die Niederlage gegen Mexiko auch nicht verdient. Also, wenn du danach gehst.
Genau. Nee, aber weißt du, da hat man noch gesagt, okay, und da lief es noch nicht so und die Körpersprache und so weiter. Aber gegen Schweden sind die gerade in der zweiten Halbzeit angerannt. Da kann, also wenn da irgendjemand sagt, sie hätten
gegen
da
Mexiko
nicht den
auch.
Willen gezeigt.
Gegen Mexiko no genauso. Gegen Mexiko sind die genauso angerannt in der zweiten Halbzeit wie Schweden, wie gegen Schweden in der zweiten Halbzeit.
Ja,
die fand, aber die Spiele waren extrem die haben extreme Parallelen gehabt, was die Spielanlage der Schweden und der Mexikaner betroffen hat, wobei die Schweden sich das von den Mexikanern abgeschaut haben. Die haben aber so eindrucksvoll gezeigt, was die funktionierende Taktik sein kann und was eine schlechte Taktik ist. Die funktionierende Taktik war, steht den Deutschen auf den Füßen, versucht Druck zu machen und wenn auch nur der kleinste Fehler passiert, schaltet schnell um. Die Mexikaner haben das gemacht, die Schweden haben das auch gemacht. Die Schweden hätten noch mehr Glück haben, in Anführungsstrichen haben können, wenn der Schiedsrichter oder die Deutschen Pech oder gerecht, wie auch immer, aber wenn Boateng früh da die rote Karte sieht für seinen Schubser und es einen Elfmeter
gibt. Fandst du, dass das jetzt mal unter uns, also ich, deutsche Brille vielleicht, aber fandst du es, also dass wir reden von den Dingen in der ersten Halbzeit, fandst du, dass es ein klarer Elfmeter war?
Man kann es definitiv geben, sagen wir es so. Wenn er das gibt, wird das durch keinen VAR der Welt zurückgepfiffen.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn er es nicht gibt und aber, VAR sich das anguckt.
Ich finde immer noch, es ist kein Must whatever, du weißt, was ich meine. Ich finde, man muss ihn nicht geben.
Es ist aber kein 50-50, es ist ein 75.
Das ist ein klarer Elfmeter gewesen.
75-25 Elfmeter ist es für mich oder 80-20 so.
Finde ich nicht. Ich finde, du musst als Abwehrspieler, finde ich, schon das Recht haben, den Stürmer auf dem Weg zum Tor zu attackieren.
Ja.
Und klar, er kriegt einen kleinen Stoß, aber er versucht den Ball zu erwischen. Und ja, er gibt ihm einen kleinen Stoß und ich finde, du hast recht, man kann ihn geben, aber ich finde nicht, dass es 80-20 ist. Ich finde, es ist 50-50 oder 60-40.
Es ist, ja, dann 60-40. Es ist eher ein Elfmeter als keiner.
Ha, okay.
Aber ja, wie gesagt,
ich neige dazu, dann die deutsche Brille aufzuhaben.
Wie gesagt, da sitzen Leute in der Kabine, VAR, die Aufgabe haben, sich das anzugucken, die Regeln ganz, ganz, ganz exakt kennen und die Maßgabe haben, bei einer klaren Fehlentscheidung dem Schiedsrichter Bescheid zu geben, andernfalls aber nicht einzugreifen. Das ist der Grund, warum wir im Moment warum es, wenn überhaupt, eigentlich nur dann Diskussionen gibt, dass wir zu wenig VAR-Pfiffe haben. Das ist auch eine absurde Logik momentan. Die VAR-Kritiker kritisieren, dass VAR in manchen Situationen nicht eingreift. Also diejenigen, die gegen VAR sind, bringen als Argument ein, dass man mehr VAR haben müsste. Ne? So absurd ist das, diese Logik. Auf derer Basis.
Ich finde es ehrlich gesagt bei der WM ganz erfrischend, dass im Gegensatz zur Bundesliga wirklich auch komplett du kannst jetzt nicht mehr anfangen mit, warum wurde dieser Eckball nicht gegeben? Dieses ganze Lamentieren, was mir in der Bundesliga so auf den Sack gegangen ist, das fällt bei der WM weg. Weil bei der WM melden die sich nur bei klaren Fehlentscheidungen, bei Schlüsselszenen. Da gibt es auch keine Diskussion.
Weißt du, was wir das demnächst haben werden? Demnächst werden wir das Konzept haben vom hier Grand Prix Eurovision, dass jeder außer den teilnehmenden Ländern bei der Partie voten kann, ob VAR geholt wird oder nicht. So ein Televote.
Weil die melden sich wirklich bei klaren Dingern nur bei bei großen Torchancen.
Also du hast
dieses lästige
Bundesliga. Du hast insofern natürlich recht. Der Schiedsrichter hat es initial nicht gepfiffen und die drei oder vier Mann, die im VAR-Raum sitzen und die Szene beurteilen, haben nicht gesagt, das ist eindeutig genug, dass wir eingreifen müssen. Von daher kann es nicht viel mehr als vermutlich 60-40 oder keine Ahnung was, 70-30. Wenn alle im Nachhinein so tun, dass das so eindeutig war, dann natürlich kann man immer sagen, da sind dann vier Mann komplett inkompetent gewesen, die Profischiedsrichter sind. Okay, aber man kann umgekehrt auch sagen, dann war es vielleicht nicht so eindeutig, wie ihr das jetzt tut. Ich denke nur, eher ja Elfmeter als nein Elfmeter und definitiv, wenn er nicht gegeben wird, es kein Rot gibt, kein Tor gibt, hat Deutschland ein bisschen Glück gehabt in der Situation. Aber nochmal, die Mexikaner und die Schweden haben beide das gleiche Konzept gehabt. Die Schweden haben sich bei den Mexikanern angeguckt, bis sich giftig drauf zu gehen, überhaupt keinen Respekt zu haben vor den Deutschen, sondern einfach so zu spielen, wie man es auch gegen eine Mannschaft tun würde, von der man glaubt, dass man wesentlich besser ist.
Ja, aber wie oft hatten die das denn gemacht? Also die hatten eine starke Phase.
Am Anfang, ja, die Schweden haben sich im Prinzip zwei oder drei große Chancen rausgespielt.
Genau,
davon
aber
war,
die Mexikaner haben es viel besser gemacht, finde ich.
Ja, und die Mexikaner
haben immer wieder Chancen, Schweden hat ja nichts mehr.
Den Mexikanern konnte man auch gut sehen, wo dieses Expected-Goal-Konzept, über das ich so gerne rede und das ich so mag, halt nicht greift. Nämlich Expected-Goals werden nur auf Basis von Schüssen, also von Torversuchen quasi berechnet. Und die Mexikaner haben ja bestimmt noch drei oder vier Chancen gehabt, wo denen der Ball in letzter Sekunde abgelaufen wurde, in einer Situation, die ansonsten aber hochbrenzlig war und die du nie haben möchtest. So eine 1 gegen 1 und teilweise 1 gegen 2 Situation, wo Zehenspitze bei der Flanke. Der Unterschied war, ob da jetzt ein Kracher Richtung Latte geht oder ins Tor geht oder eben nichts passiert. So, aber dann, was in der zweiten Mannschaft Halbzeit gemacht haben, beide Mannschaften, war komplett die Offensivbemühungen einzustellen und sich zu denken, wir parken jetzt den Bus, wir machen den Strafraum dicht und lauern auf Konter. Und das ist eine Strategie, von der eigentlich, dachte ich, mittlerweile viele Trainer gelernt haben sollten, dass die ineffizient ist. Man sieht natürlich, dass die häufig funktioniert, weil es immer noch unwahrscheinlicher ist, eine Führung zu drehen und ein Spiel zu drehen, als dass das Ergebnis bestehen bleibt. Aber du verbesserst damit die Ausgangsposition deines Gegners. Wenn du keine Torchancen mehr dir erspielst, dann machst du keine Tore mehr. Wenn du massig des Gegners zulässt, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass der Tore erzielt. Die Mexikaner haben es insofern schlau gemacht, die Schweden auch, dass sie so ein bisschen unter anderem Draxler und Kroos so gebaitet haben, Fernschüsse zu nehmen. Und diese Fernschüsse, dafür haben die beide Torhüter, die gut genug sind, lassen sich dann meistens ganz gut entschärfen, beziehungsweise haben sie auf die Flügel gedrängt, weil sie, zumindest die Mexikaner im ersten Spiel wussten oder dachten, nehme ich an, dass nicht die riesengroße Gefahr von Kopfbällen oder durch Kopfbälle kommt, wenn jetzt kein Gomez oder so auf dem Platz ist. Aber die haben das, was erfolgreich war und gut funktioniert hat und Deutschland total ins Schwimmen gebracht hat, haben sie eingestellt, nur weil sie eine Führung im Rücken hatten. Bei den Mexikanern hat das mit Ach und Krach und zweimal Aluminium hat der Sieg gehalten und bei den Schweden eben nicht. Und wenn die Mannschaften in Zukunft, natürlich klar, die sind nicht alle auf dem spielerischen Niveau, nur in Anführungsstrichen von Schweden oder Mexiko, genauso spielen und bei einer Führung sagen, okay, wir hören jetzt auf, wir lassen euch allen Raum der Welt erstmal grundsätzlich, um euer Spiel aufzubauen, dann bin ich guter Dinge. Weil das ist das, ja. Damit können alle von den deutschen Spielern
vielleicht liegt uns Brasilien sogar besser, weil die halt nicht verteidigen mit Elfen. Das wird ein anderes Spiel.
Also nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die verteidigen war gut für Deutschland. Wenn die mitspielen, wird es schwierig für Deutschland. Die mitspielen und sich Chancen erspielen, hat Deutschland viel, viel mehr Probleme. Du siehst ja auch, ein Großteil der Spieler, vor allen Dingen die von München kommen, dann Toni Kroos, der von Madrid kommt, sind es halt gewohnt, mit 75% Ballbesitz den Ball im Prinzip um den gegnerischen Strafraum in so einem Powerplay entlang zu schieben.
Aber das war doch in den letzten WMs auch immer so. Da war es doch immer so, dass wir gegen Gegner Schwierigkeiten haben, die genau so spielen. Und gegen Mannschaften, die halt mitspielen, haben wir immer gut ausgesehen. Einfach weil, momentan ist es ja so, die stehen sowieso alle am Strafraum. Das heißt, wir haben kaum Absicherung, wie du schon sagst.
Kinder, also du siehst natürlich nicht gut aus gegen eine Mannschaft, die mauert.
Wir haben Probleme bei schnellem Umschaltspiel. Und das hast du halt nicht bei Mannschaften, die halt nicht so defensiv spielen. Weil dann bist du vielleicht auch mal hinten, weißt du? Und dann hast du auch eine Absicherung. Ich glaube, dass uns Brasilien, falls wir jetzt Brasilien kriegen, im Achtelfinale besser liegen wird. Ich bin auch guter Dinge, dass wir gegen Brasilien wieder gewinnen werden.
So, lass uns jetzt
ganz kurz.
Ja.
Ja. Du willst über die anderen Spiele reden, habe ich recht?
Ja.
Ja, ganz kurz. Zwei Sachen. A, ich fand, die Schweden haben es schlechter gemacht als Mexiko, subjektiv. Ich fand auch, dass Deutschland noch besser gespielt hat gegen Schweden als gegen Mexiko, aber
ja.
Okay.
Ja, finde ich auch.
Ja. Dann ganz kurz Public Viewing. Ganz ehrlich, Georg, ich sag's dir, wie es ist. Mein Bedarf in Sachen Public Viewing ist erstmal für diese WM gedeckt.
Lass mich raten, du hast einen Pöbelruf nach dem nächsten neben und hinter dir gehört, oder?
Georg, ich habe das idealisiert, glaube ich, weil ich mal ein tolles Public Viewing hatte. Aber mein Bedarf mit voll Assis, besoffenen Fußballfans, die auch noch dumm sind und alles besser wissen, ist sowas von gedeckt. Ich versuche es mal zu zeichnen für dich. Ich saß an einem Tisch oder an so einer Reihe von Tischen und hinter mir, also erste Halbzeit ging, zweite Halbzeit wurde es halt kritisch. Deutschland spielte scheiße, beziehungsweise es fiel das Tor nicht, wie du schon sagst. Schlechte Laune ausscheiden, sowieso schon schlechte Laune. So. In meinem Rücken saß ein Rassist.
Oh Gott.
So. Und der fing dann, der kam in der zweiten, also der Pause dazu und fing dann an so, Schweden soll gewinnen, bei Deutschland spielen Neger irgendwie. Und da platzt mir schon der Kragen. Da bin ich ja, weißt du, und dann irgendwann überlegst du dir dann auch, sagst du jetzt was? So, weißt du? Weil du
war denkst das, halt,
okay, was habe ich jetzt davon, wenn ich was sage?
Irgendwie? Ja.
Gibt's dann, der ist besoffen, der haut dir auf die Fresse oder, ne? Überlegst dir, du wägst halt ab. Sage ich jetzt was? Ist es meine Bürgerpflicht? Es ist schwierig und irgendwann hast du das Gefühl, ich platze gleich, wenn ich nichts sage. So.
Ja.
Und dann also wie gesagt, und dann immer ja und die Neger und dann kam auch noch die Notbremse von Boateng und der Neger. Dann kam Gomez rein, dann sagt er, die Schwuchtel ist ja auch kein Deutscher. Alter! So.
Das war toll.
Schäme mich im Nachhinein so ein bisschen, dass ich nichts gesagt habe, aber ich habe gedacht, ey, jetzt auch noch eine Prügelei, habe ich jetzt auch keinen Bock. Das war echt so ein richtiger Vollassi, wo ich dann auch gesagt habe, Alter,
Du hast da halt in der Situation wenig zu gewinnen. Da wird niemand unmittelbar selbst beleidigt. Wenn du da dazwischen gehst, der meckert gerade eine Leinwand an. Der lässt seinen Rassismus an der Leinwand aus. Wenn du dazwischen gehst, besoffener Fußballfan, der offensichtlich Rassist ist und kein Problem damit hat, solche Sachen zu schreien und sich offenbar bewusst damit ist, dass er provoziert, dann glaube ich, lebt er damit, dass er auch, wenn jemand ihm irgendwie, der wartet quasi darauf, dass jemand sagt, halt doch dein Maul. Aber und dann es, war
trotzdem, es war trotzdem unfassbar schwer, die Schnauze zu halten.
Glaube
also, ich will so eine Scheiße auch nicht hören. Weißt du, das hat, und das ist nämlich auch das Problem an so Public Viewings, dass nämlich solche Leute davon sowas angezogen werden, weißt du? Und pass auf, es geht noch weiter. Auf der anderen Seite war ein, der andere Kontrast, ein schwules Pärchen, was ankam. Hey, ich habe kein Problem mit schwulen Pärchen, aber das Problem ist, die interessierten sich überhaupt nicht für Fußball. Das heißt, die waren 60 Jahre alt, kamen dazu, beziehungsweise nein, einer interessierte sich für Fußball und der guckte das auch. Aber sein Freund interessierte sich gar nicht für Fußball und fing an, die komplette Lebensgeschichte von ihm auszubreiten an diesem Tisch. Und ganz ehrlich, hey, irgendwie total niedlich und so weiter und der hat auch viel erlebt und es war toll irgendwie, aber ganz ehrlich, du bist da und du bist aggressiv, du hast einen Rassisten im Rücken. Und du bist schlechte Laune und du denkst, meine WM geht jetzt hier den Bach runter und Deutschland scheint aus, alles scheiße. Und dann fängt er an, irgendwie zu erzählen, irgendwie wie er auf dem Kiez groß geworden ist und wie er Probleme hatte irgendwie, bevor er sich geoutet hat. Und dann fängt er an, irgendwie dem Mädchen nebenan auch noch Lebenstipps zu geben, irgendwie was wichtig ist. Sie war 12. Und dann war der Vater, saß mir gegenüber und der fragte auch noch immer wieder nach. Wo ich mich dann auch gefragt habe, Alter, was fragst du denn nach? Du willst doch auch Fußball gucken. Warum...
Oh, das ist wie Leute, die in Meetings noch am Ende sagen, hat jemand noch eine Frage und dann sind das die Trottel, die eine Frage haben. Wo du froh bist, nach einer Dreiviertelstunde aus dem Meeting rauszukommen und dann sagt einer noch Fragen und dann ist irgend so ein Arschloch immer da, der sagt, können Sie mir das nochmal erklären? Und du denkst, ihr macht das doch unter euch aus. Ah nee, das ist vielleicht für alle wichtig. Oh Gott.
Alter, ganz ehrlich, ich sage es dir, als es 2-1 durch Groß fiel, ne, war das alles dann weg und auch nicht mehr wichtig und so weiter. Aber bis zu den 2-1, man hat mich einmal ganz kurz gesehen in dem Vlog, da hat mich der Lars von Weitem gefilmt, da sieht man so, in diesen 5 Sekunden sieht man all diesen angestauten Frust in meinem Gesicht. Ich musste beim Schneiden sehr lachen, weil ich ja diesen Gesichtsausdruck, ich konnte so nachvollziehen, was ich in dem Moment gerade gedacht habe. Also für diese WM hat sich mein Public Viewing erledigt, ich gucke jetzt lieber wieder mit Freunden vor dem Grill, mein Bedarf an Rassisten und Lebensgeschichten und ach so, schlimm war auch noch die alles, das ist natürlich beim Fußball, es sind auch immer Leute, die alles wissen, die dann rankommen mit, wir haben vorher ein Interview mit denen gemacht und der sagt, 5-0 für Deutschland, ich habe ein super Gefühl, dann macht Schweden das 1-0, dann, ja, ich wusste es passiert, ich wusste von Anfang an, ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Und dann, ja, und wir haben nicht offensiv genug gespielt. Danach, wir haben nicht defensiv genug gespielt. Und wir hätten den Wagner mitnehmen müssen.
Das ist doch immer Captain Hindsight. Wie beim letzten Spiel davor. Ah ja, der hätte nicht spielen dürfen. Weißt du, man guckt sich halt an, wer von den Einwechselspielern gut gespielt hat. Warum hat er nicht von Anfang an gespielt? Weil Löw kein Hellseher ist.
Also es war wirklich live Roleplaying Twitter, was ich erlebt habe.
Was ich nur schlimm finde, am schlimmsten finde, wenn man Fußball guckt, ist, wenn du halt mit Leuten Fußball guckst, für die Fußball eine völlig andere Bedeutung hat als für dich dieses entsprechende Spiel. Entweder mit Leuten, denen das scheißegal ist, oder dann noch die allerschlimmste Variante ist, also ich fände das gut, wenn die anderen mal gewinnen. Oder ich fände es gut, wenn mal Team XY gewinnt. Und dann wird irgendein Name von irgendeinem Team genannt, die spielen guten Fußball. Dann sagst du, nenn einen Spieler. Ja, also jetzt die einzelnen Spieler kenne ich nicht, aber die spielen guten Fußball. Was spielen die für ein System? Ja, ich kenne die Spielsysteme nicht. Aber die spielen schon gut. Was machen die denn? Spielen die gutes Konterspiel, gutes Pressing, gutes Aufbauspiel, gut im Mittelfeld, gute Stürmer?
Du lässt sie echt so auflaufen.
Diesen Bullshit kann ich nicht hören, wenn mir jemand erzählt, ja, die Brasilianer spielen ja gut. Hast du die Spielen sehen, die Brasilianer? In welchem Spiel haben die denn gut gespielt? Gegen wen? Ich habe jetzt wohl noch keins von denen, also noch nicht komplett. Ja, aber nur irgendwas. Du wirst ja einfach gesehen haben, gegen wen die spielen. Du hast fast 2 Stunden Zeit mitzukriegen, wer der Gegner ist. Ja, so genau, ne? Weißt du, nee, sowas, da kann ich gar nicht drauf. Wobei bei Brasilien, wenn jemand sagt, Brasilien spielt gut, das kann man ja fast immer noch so ungesehen unterschreiben. Aber wenn mir dann plötzlich kommt mit irgendwas so, also ja, so Panama, und dann ist so, was? Panama? Hast du mal angeguckt, was die machen? Die stellen sich hinten drin Mauern, treten dreimal den Kane um. Und kriegen dann irgendwie die Elfmeter einen nach dem anderen um die Ohren geschossen, tun nichts Produktives im Spiel.
Und verlieren den ersten Satz mit 6-1.
Oh ja, also und deswegen.
Das ist auch schon mega Übergang, Georg.
Deswegen gucke ich lieber, guck ich dann im Zweifelsfalle lieber alleine, als mit Leuten, die mir auf den Sack gehen. Gerade wenn es nicht läuft. Wenn es läuft, kann man noch mit den Leuten leben, die einem auf den Sack gehen, aber wenn es nicht läuft, dann machen die mich fuchsteufelswild.
Ja, wir fahren am Mittwoch irgendwie zu einem befreundeten Pärchen, grillen schön, gucken Fußball, das wird ganz entspannt.
Also ich sehe das dann auch relativ schnell, wenn es nicht gelaufen ist mit Humor, was willst du machen? Ich meine, wir sind jetzt alt genug und haben genügend Turniere miterlebt, bei denen Deutschland ausgeschieden ist. Da, wenn das Spiel vorbei ist, ist erstmal der Frust groß. Je nach Spiel denkt man, dass die Italien und die Verlängerung und so, überhaupt alle Spiele gegen Italien, fast alle. Aber eine halbe Stunde später siehst du es so ein bisschen Galgenhumor und dann ist halt auch wieder gut. Also so ist es nicht so, als ob ich da dann irgendwie aggressiv werden würde gegenüber anderen, aber halt so enttäuscht. Man hätte sich halt so gefreut und dann ist es vielleicht doch nichts geworden. Polen gegen Kolumbien gestern.
Ja.
Geguckt.
Neben dem, also ich habe den dritten Tag von Hurricane geschnitten und nebenbei geguckt, ja.
Da ist bis zur Halbzeit irgendwie nicht so wirklich viel passiert, außer einem Tor. Und dann hat Polen weiter so gemacht, wie sie bisher in der WM aufgefallen sind, nämlich enttäuschend.
Unsichtbar, ja.
Und und Lewandowski und Superstar und Superstürmer. Und wenn uns nochmal jemand fragt, braucht Deutschland Superstars, dann muss man sagen, die helfen dir halt auch nichts. Also nur einen Superstar zu haben, ist halt kein Garant für irgendwas. Mo Salah ist mit seiner Mannschaft ausgeschieden. Lewandowski ist jetzt schon im zweiten Spiel, beide jeweils waren sie schon ausgeschieden mit ihren Mannschaften.
Ohne Tor.
Also du musst mehr haben als nur irgendwelche Superstars. Die sind kein Geheimrezept für irgendwas.
Ja, genau, aber die Frage ist halt auch jetzt, ich lese schon wieder überall, Lewandowski ist kein Star und in wichtigen Spielen taucht er ab. Gegen Real Madrid hast du ihn nicht gesehen, mit der WM hast du ihn nicht gesehen. Irgendwie, er hat sein Ziel überschritten.
Aber das ist doch immer dasselbe. Wenn jemand in einem wichtigen Spiel Scheiße spielt, dann ist es immer gleich, der ist im wichtigen Spiel nicht. Denk doch an irgendwie, ich denke noch an die WM, wo Deutschland das, was war das, gegen Argentinien und gegen England 4-0, 4-1, wann war das, 2006 oder 2010?
Gegen England,
ich glaube 2010. 4-1. Es war gegen England 4-1 und Argentinien 4-0, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Und dann anschließend kommt eine Niederlage gegen Spanien, die super 1-0. Gut sind. Und den absolut verdient gewonnen haben, ohne jede Frage. Die waren einfach. Du hast Deutschland zugeguckt und hast das Gefühl gehabt, dass das Spiel könnte 3 Stunden dauern. Die kriegen keine Torchance. Oder die machen kein Tor. Die waren einfach toll, die Spanier damals.
Ja, wenn es 2010 auch nicht, waren die unantastbar.
Es war auch nicht meine Art von Fußball. Ich fand diese Art von Fußball unglaublich unattraktiv anzusehen, weil die irgendwie ohne Stürmer angetreten sind und mit 19 Mittelfeldspielern. Aber das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Mich werden jetzt alle Fußballfans der Welt zerreißen, wie ich denn sowas nicht Zunge schnalzend zelebrieren kann und mir 5 verschiedene spanische Mittelfeldspieler nennen, die besten ihrer Zeit gewesen sind. Aber egal, ich war verdient, absolut verdient, dass Spanien gewonnen hat. Und dann kam, ja, Deutschland gewinnt halt die wichtigen Spiele nie. Und ich denke mir, die wichtigen Spiele, du meinst wie die Qualifikation, die uns zu dem Turnier gebracht hat, was nicht jedem anderen Land geglückt ist, wie die Vorrunde, die uns als Gruppenerster in die K.O.-Spiele gebracht hat, was nicht jedem Land geglückt ist. Und dann Siege gegen so unwichtige Fußballnationen wie England oder Argentinien mit jeweils 4 Toren. Aber dann das eine Spiel nicht gewonnen und dann ist das Fazit, gewinnt die wichtigen Spiele nicht. Da frage ich mich immer, ob die Leute Lack gesoffen haben. Also ob die sich irgendwie mal zuhören, wenn die irgendwie über Fußball reden. Und das ist bei Lewandowski halt genauso.
Ich erinnere mich an Lewandowski, als er mit Dortmund im Champions-League-Finale war. Da haben sie zu Hause gegen Real Madrid im Halbfinale 4-1 oder 4-0 gewonnen, da hat Lewandowski 3 gemacht. Also so viel zum Thema, der macht keine Tore in wichtigen Spielen. Ne?
Ja, aber da kommt dann halt die Wahrnehmung, dass seit er in München ist, haben sie die Champions League nicht gewonnen. Die haben die gewonnen, bevor er nach München gewechselt
genau.
ist.
Genau, genau. Die haben die im Finale ja gegen Dortmund gewonnen.
Da stimmt, war ja noch, dann muss das ja in der Saison davor gewesen genau. sein. Und dann kommt halt ja die wichtigen Spiele nicht. Und was erwartest du von Polen? Ganz ernsthaft, Polen hat sich da irgendwie so ein bisschen in die Gruppe oder in hohe Seedings reingemogelt, so halbwegs. Und ja, die haben keine schlechte Mannschaft, mit Sicherheit nicht. Aber ich habe jetzt wieder einen Artikel dazu gelesen, da muss ja auch eine richtige Clown-Fiesta am Werke sein in Polen, ne? Also da ist ja auch irgendwie die Trainer, die Spieler, irgendwelche Alkoholexzesse, die schlimmer gewesen sein, als bei den, sein sollen als bei den Mexikanern und so weiter und so fort. Also da ist richtig die Kacke am Dampfen, jetzt wo Polen draußen ist. Sie sind ja jetzt draußen durch die Niederlage gegen Kolumbien.
Ja. Was meinst du, was in Argentinien los ist, wenn die morgen ausscheiden, du?
Ja, aber die sind
das
noch...
Dass er Trainer macht worden, Messi ist jetzt Trainer.
Ja, eben nicht. Oder jetzt doch. Also gestern war die Meldung, dass angeblich die Spieler die Mannschaft aufstellen. Dann kam das Dementi. Nein, alles
ja,
in Ordnung.
Ich habe das ja nur so halb verfolgt, weil ich ja mal auf dem Festival war. Aber das, was ich gehört habe, ist, dass Messi und, wie heißt der andere, dass sie zu zweit jetzt Spielertrainer sind und dass die die Aufstellung machen. Messi und wie heißt der andere?
Mascherano?
Ja, genau. Genau, die beiden.
Ich weiß, aber mein letzter Stand war, dass werden wir morgen sehen. Was
der Trainer, also.
Was da so passiert.
Du sagst ja eh nichts. Die Aufstellung macht eh Messi, da kannst du von ausgehen.
Ja, also Polen ist draußen, ja. Kolumbien hat gewonnen. Jetzt kommen 3-0, wir mal zu.
Souverän. Ich muss sagen, nach den beiden Hinspielen, ich habe das Spiel unentschieden getippt. Ich hätte nicht gedacht, dass Kolumbien da so durchmarschiert, aber ja. Von daher haben die dann noch ein richtiges Finale jetzt in den letzten beiden Spielen. Da kann auch alles passieren. Also außer Polen, die sind verloren.
Heute war dann die Doppel, also die ersten Spiele, ja, die gleichzeitig stattfinden, die jeweils dritten Spiele. Wem haben wir das zu verdanken, dass am dritten Spieltag die Spiele gleichzeitig sind?
Deutschland und Österreich.
Richtig, Deutschland und Österreich haben dafür gesorgt, dass die Spiele gleichzeitig sind. Haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einem von den vorangegangenen
Spielen. Die Schande von Gijón.
Das Interessante ist, dass die Planungen für die 2026er WM ja mit 48 Mannschaften sind. Da hat sich irgendwie Infantini hatte, um Stimmen zu bekommen, um das Rennen zu machen, halt den ganzen kleinen Gurkentruppen versprochen, also sowas wie hier USA, Holland, Italien, dass er mehr Plätze bereitstellen wird. Auch nach einem ganz komischen Schlüssel. Ich glaube irgendwie was ist das, CONCACAF oder so, die USA-Dings, die jetzt im Moment 3,5 Plätze haben, also einen Playoff-Platz, bekommen, glaube ich, 3 Stück dazu oder 2,5 dazu, also ne, fast nochmal so viel, wie sie jetzt haben. Und die UEFA bekommt, glaube ich, auch nur 3 dazu, also ist ganz, ganz merkwürdig. Auf jeden Fall 48 Mannschaften statt der bisherigen 32.
Ich muss mal an die letzte EM denken, irgendwie, die ja schon aufgestockt war und was du da für Kicks dabei hattest.
Pass auf. Jetzt wollen die das aber so machen, dass die Gruppen zunächst mal 16 Gruppen A3 Mannschaften sind, von denen die schlechteste rausfliegt. Bei 16 Gruppen A3 Mannschaften kannst du dir vorstellen, jetzt haben wir 8 Gruppen. Also überleg dir alles, was in den Gruppen...
Das heißt, gibt es noch eine Zwischenrunde in Gruppen, oder wie?
Überleg dir alles, was in den Gruppen im Moment auf 1 oder 2 gesetzt ist, so ungefähr, so von den Mannschaftsstärken her, wer ist da so die Stärkste in der Gruppe und die Zweitstärkste, die sind Gruppenköpfe der 16 Gruppen, dann füll in Gedanken mal mit 16 weiteren Mannschaften auf, die Gruppen, und dann bist du halt schon bei so Saudi-Arabien und Co. Und dann pack nochmal 16 da drunter, nochmal 16 schlechtere Mannschaften.
Da ist die Faroe-Inseln.
Genau. Das bedeutet.
Was passiert denn danach, wenn nur eine ausscheidet? Was machen dann die machen dann noch eine neue Gruppe oder wie?
Danach gibt es, glaube ich, direkt eine K.O.-Runde.
What?
Also es gibt eine K.O.-Runde mehr, aber dafür pro Mannschaft einen Spieltag weniger in der Gruppenphase. Es gibt aber trotzdem 3 Spieltage pro Gruppenphase, weil ja jede Mannschaft gegen die andere spielen muss. Das heißt aber auch, dass wir das, was heute
Moment,
passiert.
Aber wenn's 3 Mannschaft hat, jeder nur 2 Spiele.
Ja, aber jeder hat eine Bye-Week, also eins, wo sie nicht spielen. Es gibt 3 Spieltage.
Okay. Ah, okay.
1-2, 2-3 und 1-3.
Was eine Scheiße, Georg. Ey, die machen unsere schöne Fußball-WM kaputt.
Das heißt, unsere schöne WM macht sie kaputt. Das heißt aber halt auch, dass das, was jetzt im Moment gleichzeitig stattfindet, eben stattgefunden hat mit dem Saudi-Arabien-Ägypten-Spiel, gleichzeitig mit Uruguay gegen Russland, wird nicht mehr sein können. Weil eine Mannschaft aussitzen wird. Das heißt, eine Mannschaft wird den Vorteil haben, oder 2 Mannschaften werden den Vorteil haben, alle anderen Ergebnisse ihrer Gruppe zu kennen, was wiederum jede Option von Collusion, wie eben bei Deutschland und Österreich, möglich macht. Wer jeweils bei dem dritten Spieltag nicht spielt, ist der Gelackmeierte. Natürlich kann es sein, dass der zu dem Zeitpunkt bereits komplett qualifiziert ist oder komplett ausgeschieden ist. Das ist natürlich beides möglich. Aber es ist halt genauso gut möglich, dass die beiden Mannschaften genau auf ein Ergebnis spielen können, um den dritten rauszukegeln. Also da bin ich gespannt, was das für eine Shitshow wird.
Ja, ist es denn schon beschlossen? Ich meine, das ist ja noch irgendwie.
Ich glaube schon, ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay.
Also ich hätte halt gedacht, dass sie eine Vorqualifikationsrunde im Rahmen der WM machen, in der in Form von K.O. oder Doppel-K.O. ja, halt die schwächeren Mannschaften ausmachen, wer den vierten oder dritten und vierten Spot in der Gruppe bekommt.
Ja,
sodass die Favoriten nicht mehr Spiele machen müssen auf dem Weg zum Titel, aber die kleineren Mannschaften trotzdem mitmachen können. Das hätte ich so die interessantere Variante gefunden.
Aber der Infantini hat doch auch wirklich den Blatter, also 1-1, kannst du
ja... Ja, heute Saudi-Arabien hat gewonnen gegen Ägypten. Ägypten hat das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft geführt, aber trotzdem das Spiel dann nicht gewonnen. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Es gab wohl 2 Elfmeter für Saudi-Arabien. Und mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Es ist, glaube ich, auch nicht so mega wichtig, abgesehen davon, dass Salah noch ein Tor gemacht hat, was mich persönlich freut, weil ich den sehr mag. Aber ansonsten war das Spiel bedeutungslos, wenn es um die WM geht, weil beide Mannschaften bereits ausgeschieden waren. Nicht bedeutungslos hingegen war das Spiel von Uruguay gegen Russland. Und da fand ich es ganz interessant. Igor Akinfeev hat in der 28. Minute einen Ball abgewehrt. Da stand es, glaube ich, schon 1-0 oder 2-0. Das war der erste Schuss aufs Tor, den er bei der gesamten WM gehalten hat. Er hat nicht viele vorher bekommen, aber es war der erste, den er gehalten hat. Vorher hat er schon 3 Tore kassiert. Er hat einfach so wenig Torschüsse bekommen. Ich glaube, im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien gab es keinen Schuss aufs Tor. Also nicht nur Torschuss, ne? Einfach nur ein Schuss, sondern halt der auch aufs Tor gegangen ist. Und im zweiten Spiel gab es einen und der ging rein. Also hat er im dritten Spiel nach 28 Minuten das erste Mal einen Ball gehalten. Einen Torschuss gehalten. Und ja, viel genutzt hat es nicht. Uruguay hat...
10. Minute.
Bitte?
In der 10. Minute das 1-0 durch Suarez.
Ja, und hat das Ding ohne irgendwie groß Federlesen deutlich gewonnen.
Das Ding ist, ich fand es eigentlich eine sehr solide und schlaue Vorstellung. Also Uruguay hat mich bisher überhaupt nicht überzeugt, aber das fand ich wirklich überzeugend. Mhm. Gerade weil die Russen ja wirklich bisher gut gespielt haben, gegen natürlich nicht so stark gegen. Aber ja. Ich war gerade mal kurz in der Schule, wir haben morgen große Party, muss ich noch was aufbauen mit. Und da hörte ich den Bericht von Radio Bremen über das Spiel. Und da sagte der Kommentator, ja, Uruguay gewinnt die Gruppe, ohne auch nur ansatzweise überzeugt zu haben. Das war sein Endsatz. Und wenn du gegen den Gastgeber 3-0 gewinnst, die vorher wirklich überzeugt haben, ich fand jetzt nicht, dass das jetzt nicht eine Visitenkarte für Uruguay war, oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist halt das große Problem, was viele halt gesehen haben mit Russland bei den bisherigen Spielen. Es war halt gegen Saudi-Arabien und gegen Ägypten.
Ja,
und
stimmt.
Ägypten hat, wie gesagt, noch kein einziges Mal geführt bei einer WM. Und Saudi-Arabien ist irgendwie genauso gut, sondern, glaube ich, in der FIFA-Rangliste sogar noch dahinter. Das sind halt keine wirklich starken Gegner, die zu besiegen bei einer Heim-WM. Sagt halt noch nicht so viel aus. Auch die
ja, Tormenge. Ja, Uruguay hat gegen die jeweils nur 1-0 gewonnen und überhaupt nicht überzeugt. Ne?
Ja, aber 5 Euro ins Phrasenschwein. Man kann nur so gut spielen, wie der Gegner es zulässt. Und, aber das Erschreckende war, dass Russland halt überhaupt nichts auf die Kette gebracht hat im gesamten Spiel. Also gar nichts.
Komisch, ne?
Wenn ich mir die XG angucke, Expected Goals für das Spiel, ja, waren es 2,25 für Uruguay, 0,11 für Russland. Ich glaube, es gab keine einzige Mannschaft bei irgendeinem Spiel bisher, die so wenig hatte wie Russland im Spiel gegen Uruguay. 92% Sieg für Uruguay.
Ja, dann hat doch Uruguay überzeugt in dem Spiel, oder nicht?
Ja, also ich fand, dass Uruguay, bei dem, was ich so gesehen habe, sahen sie zumindest ganz gut aus. Die haben halt irgendwie, ne, die ersten beiden Tore waren jetzt nicht aus den zwingendsten Chancen fantastisch herausgespielt. Der eine war halt irgendwie ein Ball, den der Torwart hätte haben können. Der andere war, glaube ich, abgefälscht. Ja, und das dritte Tor, dann das letzte Tor, dann irgendwie ultra spät, also in der Nachspielzeit, ne, in der Trash-Time, wo es auch keine Rolle mehr spielt, weil es da nichts mehr ändert, aber ich würde zumindest haben sie es geschafft, die russische Offensive.
Spielen die über Kreuz im Achtelfinale?
Ja, das kann ich dir sagen, habe ich auch schon aufgemacht, warte mal, wo haben wir das hier? Gegen den Sieger aus Portugal und Spanien, aus der Portugal- und Spanien-Gruppe.
Also, ja, dann kriegen sie wahrscheinlich Portugal, obwohl das weißt du nicht, wird heute Abend schien alles möglich. Ja, aber ich
sehe... Geht auch gleich schon los, ja.
Ja, ich sehe die gegen beide nicht weiterkommen, ehrlich gesagt.
Die Russen?
Uruguay meine ich jetzt.
Okay, Uruguay, also glaube ich...
Russland auch nicht.
Uruguay, glaube ich, haben gute Chancen gegen Portugal. Und gegen Spanien,
also
glaube ich.
Also Portugal hat mich jetzt schon mehr überzeugt als bei der gesamten Europameisterschaft, ehrlich gesagt.
Aber das heißt nicht viel.
Das heißt nicht viel. Ja, Uruguay ist so eine Mannschaft, irgendwie, wo du immer denkst, ja, könnten zu Favoriten gehören, aber dann, ja, ich glaube nicht, dass Uruguay weit kommen wird, ehrlich gesagt.
Dann noch zwei kleine Randgeschichten, weil ich langsam mal zum Ende kommen würde, um dann auch heute noch die letzten Spiele zu gucken. Jimmy Domas von Schweden hat auch irgendwie rassistische Kommentare und Morddrohungen abbekommen auf Twitter, nachdem er irgendwie den Freistoß verschuldet hat, wobei man halt sagen muss, jetzt rein logisch betrachtet, auch wenn durch diesen Freistoß das Tor gefallen ist, einen Freistoß zu verschulden an der Seite vom Strafraum ist halt jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwie einen Elfmeter oder so verschulden. Weil so ein Freistoß geht halt einmal alle Jubeljahre rein, ist nur dummerweise diesmal reingegangen. Also,
naja, selbst wenn er Elfmeter verursagt hat, rechtfertigt das keine rassistischen Kommentare.
Das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Aber ich habe leider überhaupt, also die Schweden haben Anzeige erstattet und ich habe von 2.000 bis 3.000 abusive Tweets gelesen, von denen wohl nicht alle rassistisch gewesen sein sollen. Wobei ich halt auch nicht genau weiß, was deren Definition von Rassismus ist. Denn ich weiß gar nicht, welchen Ursprung er hat. Ich glaube, er wurde irgendwas mit Moslem-Beschimpfung und so. Ist auch völlig egal. Ein bisschen schlimmer erwischt oder genauso schlimm erwischt hat es den Kolumbianer Carlos Sanchez. Ich weiß nicht genau, warum, aber auch der hat Todesdrohungen bekommen. Und jetzt kann man sagen, naja, wenn sie beide Todesdrohungen bekommen haben, dann gibt sich das ja nicht viel. Könnte man meinen, wäre nicht schon mal ein Kolumbianer nach einer WM ermordet worden. Also, das ist, ich weiß nicht genau, wann das passiert ist. Die Meldung ist von 6 Stunden alt gerade. Und ich glaube, es ist sogar nach dem 3:0 von Kolumbien passiert. Also keine Ahnung, was genau da passiert ist. Aber hier steht halt drin, Drohung über Social Media. Ich glaube, es ist einfach so, das ist so ein Ding der heutigen Zeit geschuldet. Wenn du früher irgendwie einem Lothar Matthäus hättest eine Todesdrohung zukommen lassen müssen, hättest du die Postadresse wissen müssen. Heutzutage sitzt du anonym an deinem Rechner, tippst 3 Wörter und drückst absenden.
Wobei die Schweden da echt cool drauf reagiert haben. Die haben ja so ein Video dagegen gemacht, ne? Wo sie ihn das ist richtig cool. Ja, das würde ich mir von den Deutschen auch wünschen in Richtung Özil und Gündogan. Nicht, weil das okay ist, was sie gemacht haben, meiner Ansicht nach, aber einfach mal zu sagen, Leute, es reicht jetzt.
Ja, hätte ich mir auch gewünscht. Ja, also ich glaube, das große Problem ist halt im Moment, dass diese Art von Verhalten allgemein, schlicht und ergreifend, egal wie weit sie jetzt jeweils ausartet, aber regelmäßig passiert. Also bis Drogen, Familie und Morddrogen, das ist, glaube ich, schon der goldene Standard, der immer passiert. Das ist Loris Karius nicht anders gegangen, als Liverpool verloren hat.
Boah, das arme Schwein, ey, der tut mir auch
Der war auch die ärmste Sau an dem Tag.
Schlimmste Tag deines Lebens.
Und ja, also das ist leider Gottes wohl irgendwas, was so ein bisschen, womit wir wohl ein bisschen leben müssen. Ich hoffe nur, dass wenn diese Drohungen ausgesprochen werden, die Leute zumindest mal einen ordentlichen Schlag auf die Finger bekommen. Also ich glaube nicht, dass...
Ja, es wird auch Zeit, dass mal, also das ist wie mit dem Swatting, ne, bei Twitch immer. Es wird mal Zeit, dass du hier so jemand mal irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird.
Ich bin dagegen,
Exempel zu statuieren.
Swatting ist schon eine andere Nummer, weil bei Swatting sind schon Leute ums Leben gekommen.
Ja, genau. Das wollte ich auch nicht sagen, das ist jetzt...
Aber bei Morddrohungen, die hab sogar ich schon...
Nicht gewichten
Hast du nicht auch schon Morddrohungen erhalten? Bestimmt doch auch, oder?
Nö.
Echt nicht? Ich habe schon 1998 Morddrohungen bekommen.
Echt?
Ja. Also
ja, ich hatte mal einen...
Bei Giga
bei der Burger-Sache hatte ich mal einen, ich steche ihn ab, ich trolle nicht, aber... Das war in so einem Trollforum, das wurde mir dann geschickt, aber.
Ja, gut, aber das gilt ja, das können wir schon auch gelten lassen.
Ja, so ein bisschen. Ja.
Also,
die Menschen sind alle doof, es hilft ja nichts.
Ja. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass denen da zumindest mal so ordentlich auf die Finger geklopft wird, dass sie mehr als nur einmal darüber nachdenken, was sie da gemacht haben. Weil es nicht darum geht, ob die das verwirklichen oder nicht. Natürlich wollen die das, davon gehe ich mal aus, nahezu alle nicht verwirklichen. Da besteht vermutlich kaum oder gar keine Gefahr, aber. Was du damit aussendest, was du Leuten und deren Familie für eine Angst machst, wenn jemand halt mehrere 100 Tweets bekommt, wo es heißt, ich bringe dich und deine Familie oder ich pass auf, wo du lang gehst oder so, das ist halt widerlich. Und,
ist ja lustiger auch mal wieder, ne? Irgendwie, wenn ihr beim HSV war es ja auch so, ne? Wenn er dich da an den Abstiegskampf, wenn ihr abschreibt, dann bla bla bla.
Ja, und es gibt auch was genauso, also in die gleiche Richtung geht, hinter diversen Fans in Anführungsstrichen, die sich dann die Spieler vorknüpfen. Das ist jetzt Geht nicht darum, bei welchem Verein es passiert ist, aber ich kann mich an Fälle erinnern, wo es, glaube ich, bei Kölner Fans beim Abstieg, beim vorletzten Abstieg so war. Jetzt im Moment ganz prominent der Fall von Sporting Lissabon, wo ja, glaube ich, mehrere Spieler die Verträge anschließend gekündigt haben, weil, glaube ich, 50 Mann eingebrochen sind auf das Vereinsgelände, sich Spieler rausgesucht haben und die gezielt eingeschüchtert und verprügelt, maskiert. Also das ist schon eine Dimension, die absolut abartig ist. Und ja, also hoffen wir mal, dass da alles in Zukunft zumindest friedlich genug abgeht, dass die Leute sich im Zaum halten können, ihren Frust gerne zum Ausdruck bringen, wenn eine Mannschaft verliert oder ausscheidet, aber bitte hört mit den Angriffen auf die Spieler auf. Also mit allen Arten von Pöbeleien und Angriffen gegen die Spieler.
Gutes Schlusswort.
Ja, so. Dann gucken wir uns jetzt jeweils Spanien und Portugal in ihren Spielen an und gucken, ob Marokko kann es nicht mehr schaffen, aber Iran hat theoretisch noch eine Chance, sich zu qualifizieren und entweder Portugal oder Schweden rauszuschmeißen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Spanien. Schweden ist in unserer Gruppe, Bro.
Spanien und Portugal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann hören wir uns morgen wieder. Macht es gut und tschüss.